Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Innovation Booster Podcast. Ich freue mich, dass wir heute endlich ein lange geplantes Gespräch führen können, nämlich Philipp Block und ich. Philipp ist Gründer und Geschäftsführer von Kinisto, einer Marke der Tetrend GmbH. Und sie sind spezialisiert auf ein sehr konkretes, spannendes Thema im Bereich Digitalisierung, nämlich in der Baustoffbranche, im Baustoffhandel. Unternehmen dabei zu helfen, auf Ausschreibungen mithilfe von künstlicher Intelligenz adäquat zu reagieren, Angebote zu erstellen und effizient zu arbeiten.
Herzlich willkommen zum Innovation Booster Podcast von Consider Funding. In diesem Podcast dreht sich alles um Förderprogramme für Innovationen in Unternehmen.
Und damit freue ich mich auf unser Gespräch, Philipp, und spiele dir gern direkt den Ball zu. Magst du die Gelegenheit nutzen, dich mit ein paar Worten vorzustellen? Wer bist du? Woher kommst du? Herzlich willkommen auf jeden Fall.
Ja, danke dir, Christopher. Mache ich gerne. Genau, also zu mir Philipp Block, einer der Geschäftsführer, auch einer der Gründer von, ja, wir nennen es eigentlich nur noch Kinisto heute. Der Tetril ist der alte Name, der so ein bisschen überblatt ist. Wir haben die Firma vor circa 7,5 Jahren gegründet. Ich glaube, da gehen wir vielleicht später noch ein bisschen mehr drauf ein. Gestartet erstmal als Agency im Bereich dokumentenbasierte Prozesse automatisieren, also immer da, wo viel Papier oder meistens dann auf PDF unterwegs war, haben das analysiert mit KI und haben uns so vor circa 2 Jahren fokussiert auf genau das Thema, was du gerade erwähnt hast, die Angebotserstellung für Bauzulieferer, also Hersteller und Händler von allem, was am Bau passiert. Zu mir als Person, ich bin einer von 2 Gründern, ich bin der Nicht-CTO, also Mädchen für alles in der Geschäftsführung sozusagen, für alles Nicht-Technische, habe aber auch einen technischen Hintergrund, also Mathematik und Informatik studiert, war dann einige Jahre in der Unternehmensberatung, dann einige Jahre Strategieleiter im Konzern und dann kam irgendwann der Wunsch, so ein bisschen selbstständiger zu arbeiten und das mal zu versuchen und so ist die Firma dann entstanden.
Wie hast du deinen Co-Founder kennengelernt?
Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Also wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ist ja immer so, dass man sagt, entweder es klappt richtig gut oder es klappt richtig schlecht, mit einem guten Freund zu gründen. Und in dem Fall klappt es aber richtig gut, zum Glück.
Ja, sagen ja viele, Team ist das Wichtigste und das Thema findet sich dann. Starkes Team kann alles Mögliche rocken. Magst du ein bisschen auf diesen Weg noch eingehen, von der etwas breiter gefassten Idee, die ihr als Tetrell gestartet habt, zu verfolgen, hin dann zu der Konkretisierung und Fokussierung, die sich mit Kinisto ergeben hat?
Wir sind gestartet, ich meine, im Prinzip recht zentärmlich, muss man sagen, und eigentlich mehr so unter dem Lifestyle-Aspekt, wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen was Eigenes machen. Okay, wir sind relativ gut mit Daten, wir sind relativ gut mit KI und so ist einfach diese Agency entstanden. Mehr oder weniger durch Zufall dann mit dem Fokus dokumentenbasierte Prozesse optimieren. Haben uns dort einfach so ein bisschen was aufgebaut an Assets, an Kunden, an Referenzen, wo wir dann in verschiedenen Industrien unterwegs waren. Und dann war es tatsächlich so, dass vor 3 Jahren ist ein Baustoffhersteller auf uns zugekommen, der gesagt hat, hey, eure Technologie sieht ganz spannend aus, könnte gut auf unser Problem hier fassen. Haben ein Proof of Concept gemacht, das hat ganz gut geklappt. Und dann haben die uns tatsächlich auch drauf gebracht und haben gesagt, naja, guck mal, eigentlich braucht das gerade jeder in der Branche. Und so ist tatsächlich dieses Produkt entstanden und dann war auch relativ schnell klar, dass das wirklich was ist, was ja, wo ein signifikanter Bedarf da ist und wo es auch Sinn macht, eine Firma komplett drauf auszurichten.
Wo liegt dieser spezifische Mehrwert, der ja offenbar sehr groß zu sein scheint, wenn das quasi von einem Kunden ausgehend so eine Entwicklung genommen hat?
Du kannst dir vorstellen, der Prozess, wenn so ein Bauprojekt ausgeschrieben wird, ist so, irgendwer möchte was bauen, macht eine Ausschreibung, gibt das Leistungsverzeichnis, was vom Planer erstellt wird, an verschiedene Bauunternehmen. Die fragen das wiederum an bei Subunternehmern, die fragen es wiederum an bei Händlern, dass die ein Angebot für die Materialien machen. Die fragen es wiederum an bei den Herstellern, hey, noch doch mal ein Angebot für eure Materialien. Und jedes Mal wird so ein Berg an PDFs hin und her geschickt. Auf der anderen Seite sitzen die Leute, die das Ganze auseinandernehmen müssen und gucken müssen, okay, was können wir hier eigentlich anbieten? Und das ist natürlich, wie du dir vorstellen kannst, ist ein höchst ineffizienter Prozess. Ist aber so gewachsen in der Branche. Und das macht tatsächlich auch Sinn. Also es gibt einzelne Bestrebungen, da auf Austauschformate zu gehen, aber dieses PDF hat natürlich den großen Vorteil, dass es enorm flexibel ist. Ich kann alles in einem Text beschreiben. Als Planer, ich habe die komplette Freiheit. Ja, das heißt, es ist auch nicht so, dass man sagen kann, man stabilisiert einfach alles und dann geht es über eine Schnittstelle. Diese Herausforderung ist eben da bei unseren Kunden. Wir konzentrieren uns auf die Materialzulieferer, also die Händler und Hersteller, hinten in der Prozesskette und die kriegen einfach teilweise tausende dieser Anfragen pro Monat. Typischerweise 100 Seiten PDF, davon sind für den Hersteller vielleicht 2 relevant. welche zwei das sind, weißt du aber, wenn du alle 100 gelesen hast und nicht gleich am Anfang, und müssen halt die relevanten Positionen im LV rausfinden und dann die passenden Produkte drauf anbieten. Und genau das ist, wo unsere Software ins Spiel kommt, liest das ganze Leistungsverzeichnis aus, schlägt Produkte vor für die passenden Positionen, hat relativ viel Workflow drumherum, weil natürlich das Ganze auch in so einen Vertriebsprozess eingebettet ist. Also unser Ziel ist schon, den gesamten Vertriebsprozess da auch zu unterstützen. Und dann häufig ist es so, dass wir ans ERP-System oder CRM-System übergeben, wo dann das konkrete Angebot ausgelöst wird und auch so eine Konditionierungslogik oft greift von unseren Kunden.
Weil du Standards angesprochen hast, jetzt habe ich in der Recherche gesehen, die Löwen der BIM-Zukunft, ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt wieder richtig wiedergegeben habe. Ihr habt da einen Preis auch bekommen für eure Vorreiterrolle in diesem Bereich letztes Jahr, oder?
BIM-Löwen hieß es, genau, war ein Startup-Wettbewerb, wo es um ja, Effizienz, Nachhaltigkeit in der Baubranche ging und da haben wir einen Preis bekommen, ja, mit unserer Lösung.
Cool, sehr cool, Glückwunsch. Ja. Lässt sich das irgendwo beziffern, wie groß die Fortschritte sind, die Kunden mit eurer Lösung da erzielen?
Wir haben Kunden, die es messen tatsächlich, wenn die Software einführen. Wie ist es im alten Prozess, wie ist es im neuen Prozess? So typischerweise haben wir mehr als 50% Zeiteinsparung. Klingt erstmal richtig viel, aber ist immer, wie gesagt, wenn man sich überlegt, wie manuell der Prozess vorher war, dann kann man das schon nachvollziehen. Man muss so ein bisschen das Ganze einordnen. Also das ist erstmal keine Vollautomatisierung. Die Frage kriegen wir häufig, kommt jetzt die KI, ich muss morgens nur noch einen Knopf drücken und abends sind meine Angebote fertig. Das ist es leider nicht. Ne? Also das muss man auch sagen, da ist ein enormes Fachwissen vorhanden bei den Leuten, die das machen, was wir nicht ersetzen können. Ja? Aber wir können eben diese repetitiven Arbeiten drumherum einfach erleichtern und den abnehmen und das führt halt zu einer auch signifikanten Zeitersparnis.
Wo ist der Mensch sozusagen noch massiv gefragt? Du sagst viel Fachwissen. Man kennt ja bei KI so Begriffe wie Halluzinationen, sie erfindet Dinge. Jetzt hast du da so ein 100-Seiten-PDF-Dokument. Ist das safe, dass die KI da nur das rausliest, was auch wirklich drinsteht? Oder wo muss der Mensch eingreifen?
Ja, also das ist jetzt, Halluzination ist nicht so ein Thema bei uns, weil wir schon sehr nah am Dokument natürlich agieren und auf dem Dokument aufsetzen. Es ist nicht so, dass da einfach Leistungsverzeichnispositionen erfunden werden zum Beispiel. Und wir zeigen auch immer das originale Leistungsverzeichnis noch mit an, weil da einfach relevanter Kontext drin sein kann. Tatsächlich, der Mensch ist vor allem mit seinem Wissen gefragt. Ne? Du kannst dir vorstellen, hast da sehr gut ausgebildete Fachkräfte sitzen, die halt in so einem typischen alten Prozess, aber im Großteil ihrer Zeit mit repetitiven, stupiden Arbeiten auch verbringen. Ja? Also jetzt so einen 100-Seiten-LV durchzulesen und zu gucken, wo stehen jetzt, keine Ahnung, Temperaturfühler ausgeschrieben. Das kriegen du und ich kriegen das auch hin, ohne Training. Ja? Aber diese gut auszubildenden Leute verbringen halt ihre Zeit damit. Oder auch, es ist natürlich auch ein händisches Abtippen. Ne? Also es ist das Leistungsverzeichnis hier und SAP hier und dann wird halt abgetippt, was da drin ist. Und das können wir denen halt abnehmen. Und da sind auch die Leute, die es benutzen, sind meistens extrem dankbar dafür, dann Unterstützung zu haben.
Cool. Und gehen dann eher den Weg, auf mehr Ausschreibungen anzubieten? Oder wie nutzen die Kunden diese 50% gewonnene Zeit? Ja?
Also genau, es ist mehr Ausschreibungen anbieten. Das haben ganz viele, die sagen, wir könnten eigentlich mehr. Wir hätten mehr Anfragen, wenn wir es abarbeiten könnten. Es ist aber auch, ich meine, das ist eine klassische Vertriebs-Innendienstrolle und meistens haben die Mitarbeitenden im Vertriebs-Innendienst nicht nur den einen Job, sondern machen auch Kundenbetreuung. Ja, das heißt, du hast auch plötzlich mehr Zeit für Kundenbetreuung. Das ist natürlich auch ein großer Hebel. Dann muss man aber auch sagen, dass wir oft das Thema haben, dass in dem Bereich echt ein Fachkräftemangel vorherrscht. Ja, also dass Unternehmen extreme Schwierigkeiten haben, gut ausgebildete Leute dazu finden. Auf der einen Seite ist es leichter, neue Leute onzuboarden mit der Software, weil einfach viel an Vorschlägen kommt, an Unterstützung kommt. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass du dann halt mit den Leuten, die noch da sind, gegebenenfalls mehr schaffen kannst.
Ja, okay. Also Fachkräftemangel, der da zu einer Verknappung auch schon wirklich führt und wo KI eigentlich gar nicht so dann mehr möglich ist, sondern überhaupt das Bestehende noch wegzukriegen mit weniger Personal, weil man die Leute eh nicht findet. Ne? Wann habt ihr angefangen, euch für das Thema Fördermittel zu interessieren? Was waren da so wie kamt ihr drauf? Was waren so die ersten Schritte, wie ihr euch dem Thema genähert habt?
Mein Mitgründer kommt aus der Wissenschaft. Da ist natürlich dieses Thema öffentliche Förderung ein größeres. Das heißt, wir hatten das schon zu Beginn öfter mal geschaut, was gibt es da, aber waren oft sehr abgeschreckt davon, muss man sagen. Ne? Das weißt du jetzt alles besser als ich. Große Programme mit zig Seiten Beschreibungen und Anforderungen und was weiß ich alles und so. Und haben eigentlich immer gesagt, naja, die Zeit in unser tatsächliches Geschäft zu stecken, bringt uns mehr als die Zeit in so einen Antrag zu stecken, wo wir auch keine Ahnung hatten und einfach auch nicht wussten, was dabei rauskommt. Und dann tatsächlich das erste Mal damit beschäftigt, wo auch was bei rausgekommen ist, war, als du mich angeschrieben hast auf LinkedIn, also tatsächlich eine der Kaltakquisen, wo man ganz dankbar ist für, so die 10%, über die man sich freut, war deine Nachricht, wo ich einfach dachte, okay, spannend, hörst du die mal an, und dann hatten wir gesprochen und dann hatten wir auch diese Forschungszulage, die uns auch total geholfen hat, jetzt auch bei diesem Thema natürlich einfach mal sowas investieren zu können, auch in Forschung de facto, was wir gemacht haben, oder spekulative Entwicklung.
Also ihr wart bis zu dem Zeitpunkt im Grunde gebootstrapped, wie man so schön sagt, also aus eigener Kraft, und ihr hattet Umsätze, ne? Ihr hattet Kunden, für die ihr gearbeitet habt, habt da, glaube ich, immer ein bisschen Dienstleistungsanteil auch noch mit dabei gehabt, wenn ich es richtig erinnere. Das ist ja eine Ausgangssituation, die viele, die sagen, hey, ich möchte auf eigenen Beinen stehen, mich nicht davon Investoren vor ihnen hertreiben lassen. Aber dann ist halt auch wenig Zeit, sich mit Fördermitteln zu beschäftigen, die Not vielleicht auch nicht so groß. Diese Ausgangssituation erleben wir schon häufig, und sie ist eine ganz andere, als wenn du Investoren finanziert bist und dann merkst, oh, mir geht die Kohle aus, ich brauche die nächste Runde und es ist gerade schwierig zu organisieren, und dann ist vielleicht Fördermittel auch nicht so einfach, aber manchmal einfacher als Investorengelder. Also ein interessanter Spagat, den man da manchmal machen muss.
Wenn du dich dem Thema Fördermittel jetzt weiter nähern möchtest und dich selbst rantasten möchtest, das aber nicht alleine tun willst, dann komm in unsere kostenlose Fördermittel-Masterclass, eine starke Community, in der du mit Gleichgesinnten an deinem Vorhaben arbeiten kannst, dir Tipps, Tricks, Orientierung und Inspiration von anderen holen kannst und einmal wöchentlich im Live-Call auch die Möglichkeit hast, dein Projekt vorzustellen und dir professionelles Feedback von unserer Seite, meinen Kollegen und mir einzuholen, um dein Projekt weiterzuentwickeln und erfolgreich deinen ersten Fördermittelantrag zu stellen. Ich würde mich freuen, dich bei uns in der Fördermittel-Masterclass zu begrüßen. In Corona-Zeiten war ja das Thema Geld so billig wie nie zuvor oder selten zuvor. Auch Investoren, Börsen waren sehr offen, viel Freizügigkeit im Investieren. Aber nach Corona setzte dann halt auch wieder die Realität ein, die Normalität und eine wirtschaftliche Lage, die sich in Deutschland nicht so richtig berappelt hat danach, noch nicht, und die dann zum Austrocknen von vielen Finanzierungslinien geführt hat, wo also gerade die Jahre 23, 24 waren schon sehr davon geprägt, dass wir das oft hatten, Startup, 3 Jahre alt und wirklich geile Innovationen am Start, aber keine Anschlussfinanzierung in Sicht, und sich da über Fördermittel, die ja mit dieser Forschungszulage, die du angesprochen hast, rückwirkend auch lukrierbar sind. Das war für viele dann ein Rettungsanker, ja, den sie ergriffen haben. Mittlerweile hat sich alles wieder etwas normalisiert, auch auf einem anderen Zinsniveau natürlich eingeschwungen. Aber es ist eine neue Baseline heute, glaube ich, geschaffen, sodass heute kommen beide Fälle vor. Aber es ist natürlich der... Kannst du ja gerne vielleicht gleich was dazu sagen. Zeitdruck und Fördermittel, würde ich per se sagen, das passt nicht so gut zusammen, ne?
Ja. Ja, stimmt. Spannend. Ja, nee, also das passt tatsächlich nicht zusammen. Man sollte das jetzt nicht, also Rettungsanker finde ich auch spannend. Das klingt nach ein paar schlaflosen Nächten vielleicht auch für eure Kunden an der Stelle, bis dann wirklich die Förderung auch durch ist. Ich meine, die Forschungszulage ist ja, zumindest von dem, was ich so gelernt habe, so ein bisschen Fördermittel-Light auch, oder die Einstiegsvariante. Das ging jetzt schon relativ glatt durch. Ich muss sagen, der Antrag, den wir auch mit eurer Hilfe dann gemacht haben, das hat schon ganz gut geklappt. Und ich glaube, da war die Verzögerung eher auf unserer Seite, dass wir nicht so schnell den Antrag geschrieben haben, aber die Informationen beigebracht hatten, wie das möglich gewesen wäre. Auf der anderen Seite, ja, die Antragszeiten, also natürlich sollte man ein paar Monate da rechnen. Ne? Das ist jetzt nichts für den Cashflow nächsten Monat, das ist ganz klar. Ja. Aber gibt natürlich auch eine schöne Planbarkeit, ist gerade bei der Forschungszulage, dass man weiß, okay, ich habe jetzt ein Forschungsvorhaben genehmigt und über die nächsten 3 Jahre weiß ich, dass ich jedes Mal mit der Steuererklärung einfach nochmal eine gewisse Förderung bekomme. Das ist natürlich auch gerade als Bootstrap-Unternehmen schön, so eine kleine Planbarkeit zusätzlich zum normalen Umsatz zu haben.
Absolut. Was war denn so der Projektscope, den ihr euch da insgesamt habt fördern lassen?
Wir haben uns zunächst mal fördern lassen, Entwicklung in unserem alten Bereich, also insgesamt dokumentenbasierte Prozesse optimieren, Dokumente verarbeiten. Da haben wir einiges mit KI-Methoden gemacht. Das war zum großen Teil aber noch vor LLM. Also LLMs waren da ja die große Revolution, was das angeht natürlich. Wobei auch heute im Bereich Dokumentenverarbeitung nicht alles mit LLM geht. Aber das war unser erstes Thema. Da haben wir einfach unsere Plattform, die wir hatten und die wir für Projekte genutzt haben, haben wir weiterentwickelt auf Basis dieser Forschungszulage. Und dann haben wir jetzt letztes Jahr nochmal zu dem Thema, was wir heute machen, also in der Baubranche, was natürlich nochmal spezifische Herausforderungen hat. Auch da hatten wir einiges an spekulativer Entwicklung drin, wo wir auch einfach am Anfang nicht wussten, funktioniert es so, wie wir es uns vorstellen oder nicht. Und das haben wir uns fördern lassen im Bereich, diese LVs korrekt auszulesen, im Bereich Produktzuordnung etc. Also da war schon viel an Wissensentwicklung auch dabei.
LV steht da bei euch für Leistungsverzeichnis, ne?
Genau. Sorry. Ja,
okay. Und das richtig auszulesen heißt nicht nur generisch Natural Language Processing, sondern auch fachspezifische Aspekte, die mit einfließen müssen, oder wie ist das zu sagen?
Ja, also ich meine, du kannst dir vorstellen, so ein Leistungsverzeichnis ist ja ein professionelles Dokument, was von einem Planer erstellt wird, und die nutzen natürlich auch alle Möglichkeiten darin, Sachen zu beschreiben, wie sie ihr Bauvorhaben gerne hätten. Das heißt, es ist in Positionen unterteilt häufig. Die erste Herausforderung ist, wie finde ich die Positionen, wie kann ich die sauber trennen? Positionen haben eine Überschrift, haben eine Mengenangabe. Es kommen aber auch so Gemeinheiten vor, wie das in der Position steht, wie in der Position zuvor, nur in mit Messer DN180, ja. Oder es kommt vor, gemäß Ausführungsbeschreibung 15, die du auf der Seite was weiß ich findest, nur so und so, ja. Und das sind halt alles so Feinheiten, die man beachten muss. Plus, man muss dazu sagen, dieses Leistungsverzeichnisformat, das ist nicht genormt, ja. Das heißt, jeder kann sich selbst überlegen, in welchem Format das ist. Also, das geht von dem wirklich sauber aus dem Programm extrahierten, maschinenlesbaren PDF bis hin zu irgendeinem Scan, wo irgendwas mit Bleistift noch draufgekritzelt ist und so weiter. Plus, wenn du nach Österreich oder in die Schweiz gehst, gibt es auch LVs, aber die sind wieder nach einem anderen Standard aufgebaut, also nach ÖNORM oder NPK. Das heißt, auch da sehen die wieder anders aus. Und diesen Wildwuchs an Dokumenten auszulesen, ist natürlich nicht so einfach. Aber für unsere Kunden extrem wichtig, weil das sind die Dokumente, wenn das nicht ausgelesen wird, können sie nicht weiterarbeiten. Ja, deswegen haben wir da sehr viel investiert, da auf eine deutlich über 99% Erkennungsrate zu kommen. Mit tatsächlich einer Kombination an Methoden aus LLM, regelbasiert und so weiter und so weiter. Also du kannst es auch nicht einfach mal ChatGPT werfen mit 1000 Seiten und sagen, wo bekomme ich das aus, was ich brauche? Braucht dann leider schon ein bisschen mehr.
Ja, klasse. Und liegt darin auch die Kerninnovation und das damit verbundene technische Risiko, du hast jetzt ein, zwei Mal gesagt, spekulative Entwicklung, in unserem Förderdeutsch sprechen wir von technischen Risiken. Das ist der Themenkomplex, den du damit meinst, in erster Linie wahrscheinlich. Ne?
Das ist der eine Themenkomplex, genau. Der andere Themenkomplex ist, dass wir versuchen, schon die passenden Produkte vorzuschlagen, die auf eine Position angeboten werden können. Ja, das heißt, da steht jetzt drin, ich brauche Dachlatten für 15 Quadratmeter und die müssen das und das können oder das und das aushalten oder auf technischer, ne? Ich brauche hier eine Brandmeldeanlage, die soll das und das können und unsere Software steckt passende Produkte dafür vor und das ist natürlich mittlerweile, wie wir es machen, auch hochgradig komplex, von einfachen Verfahren, wie wir gestartet sind, jetzt hin entwickelt zu einer Kombination aus verschiedenen Methoden, dass wir nach Produkteigenschaften schauen, genannten Produkten schauen, dass wir schauen, was wurde eigentlich sonst in der Vergangenheit angeboten, mit Produktattributen etc. vergleichen. Also das ist auch ein Konglomerat an Methoden, wo es jetzt auch da kannst du es nicht einfach zu ChatGPT geben und sagen, hey, gib mir mal das passende Produkt. Das funktioniert nicht gut genug, gar nicht, aber nicht gut genug. Und da lag ein hohes technisches Risiko drin, ob wir das überhaupt hinkriegen, das in der Qualität zu machen, wie es für den Prozess passt. Dann.
Und wenn ihr neue Kunden heute onboardet, wie viel Projektcharakter hat das dann noch? Weil so wie, das klingt für mich so, Produktkataloge und so, das sind komplexe Daten. Auch kriegt man das auf Knopfdruck rein oder braucht es da schon noch eine Projektphase dazu?
Nee, also da unterscheiden wir uns auch von anderen Playern in dem Bereich. Wir haben ein standardisiertes Produkt mittlerweile, das ist ausgereift und es ist eigentlich, die Projektphase liegt mehr darin, dass unsere Kunden noch gewisse Sachen konfigurieren, darin vielleicht ihre Mitarbeiter schulen und so weiter. Aber was den KI-Teil angeht, da ist eigentlich keine Projektphase mehr dabei. Also das ist tatsächlich, wenn du möchtest, kannst du heute deine Daten reinladen und morgen starten.
Also, wie viel Wachstumspotenzial, auch vielleicht im Internationalen, ist damit möglich für euch?
Das kann man so und so sehen. Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also diesen Prozess gibt es teilweise auch im europäischen Ausland zum Beispiel. Was wir allerdings sehen, wir haben einige Kunden, mit denen wir auch in andere Länder expandieren gerade, dass er jedoch pro Land immer etwas anders gelegt wird. Die Dokumente sehen anders aus, der Prozess kann anders sein. Das heißt, du kannst jetzt leider nicht einfach die Lösung nehmen und 1:1 nach Frankreich oder UK übertragen oder so. Aber das gesagt, ich meine, du hast es vorhin erwähnt, wir sind bootstrapped, wir sind ein kleines Unternehmen und da ist jetzt auch im deutschsprachigen Markt erstmal noch viel zu machen und noch viel zu bewegen. Wir schielen jetzt erstmal nicht darauf, das jetzt gleich in 20 Länder auszurollen.
Erstmal wachsen, das Potenzial gut bestmöglich adressieren. Merkt ihr schon, dass Konkurrenz auch nachzieht in diese Richtung oder habt ihr da euch
Ja, also wir merken, dass jetzt gefühlt wacht der Markt so ein bisschen auf. Also auch von Kundenseite. Es ist, am Anfang mussten wir sehr viel erklären, warum es das überhaupt braucht oder auch, dass das überhaupt geht. Wurde uns am Anfang teilweise gar nicht abgekauft, dass das wirklich funktionieren soll. Mittlerweile haben wir natürlich auch entsprechende Referenzen und so, dass man das glaube ich, schon glaubt. Aber der Markt wacht auch gerade auf und sucht auch aktiv nach Lösungen. Und wir sehen, dass jetzt auch erste andere Unternehmen in den Bereich kommen und da Lösungen entwickeln. Das Schöne ist, also auch in den einzelnen Gewerken, also ob du jetzt in Befestigungen oder im Sanitärbereich bist, sind auch wieder etwas andere Anforderungen. Das heißt, ich habe das Gefühl, jeder geht auch gerade so ein bisschen in seine Nischen wiederum rein, in dieser Nische, in der wir sowieso schon sind. Das ist ganz spannend zu sehen.
Und wenn du auf Fördermittel zurückblickst, wie viel habt ihr mittlerweile an Fördermittel da bekommen über die Forschungszuleihe?
Gute Frage. Zwischen 100.000 und 200.000 Euro, glaube ich, haben wir bewilligt mittlerweile. Also jetzt nicht riesig, ne? Das trägt natürlich keine Firma, aber für uns war es tatsächlich jetzt gerade in der Anfangsphase war es schon nochmal ein wichtiger Faktor auch in der Entwicklung, ne? Dass wir einfach sagen konnten, okay, wir trennen diesen Teil ab und können wirklich ein bisschen was investieren neben dem Tagesgeschäft, was wir finanzieren über unsere Umsätze.
Also diesen zu sehen Puffer oder diese Freiheit zu gewinnen, zu sagen, okay, ich habe da quasi über den Zuschuss, der nicht rückzahlbar ist, auch wirklich frei verfügbares Kapital, ohne dass ich Eigenkapital oder Anteil an meiner Firma abgeben muss, ohne dass ich mir einen Kredit aufbürden muss und Zinsen zahlen muss. Das sind ja alles Effekte, die sonst mit Finanzierung immer verbunden sind. Das ist mit Zulagen und Zuschüssen nicht rückzahlbar und bei der Forschungszulage auch nicht steuerbarer Zufluss, also man muss da nicht, hat da nicht mehr Gewinn, den man noch zu sich versteuern müsste. Auch solche Sperrenzchen gibt es dann, ja.
Ja.
Okay, so vom Learning, wenn du an andere denkst, die vielleicht in Fördermitteln noch keine Erfahrung gesammelt haben, was würdest du ihnen mitgeben auf die Reise? Sagen, denkt an dieses, denkt an jenes, was fällt dir da vielleicht ein?
Ja, also ich meine, das Erste ist auf jeden Fall machen, ne? Also gerade sowas wie eine Forschungszulage, also natürlich, wenn man die Voraussetzungen hat und auch entsprechend innovativ unterwegs ist, dann macht es total Sinn. Der zweite Ratschlag wird dich jetzt wahrscheinlich freuen, weil ich bin der festen Überzeugung, man sollte sich Hilfe dabei holen und das nicht alles selbst machen, aber das einfach die Erfahrung, die ihr da mitgebracht habt, die hat sich mehr als ausgezahlt. Ja, das hat diesen Prozess so viel einfacher für uns gemacht und einfach dieses Wissen, was brauchst du überhaupt an welcher Stelle, ja, also deine Kolleginnen und Kollegen haben ja auch öfter gesagt, so, nee, hier musst du nur das machen und hier solltest du aber dann noch machen. Ja. Diese Erfahrung hast du natürlich sonst einfach nicht. Also das hat schon enorm geholfen. Und dann ist es, ich meine, man sollte es natürlich auch nicht überbewerten, wie gesagt, man sollte jetzt seine Firma nicht darauf aufbauen, dass man eine Förderung nach der anderen bekommt, als einzige Cashflow-Quelle. Aber wie gesagt, ich würde eigentlich jedem raten, das zu machen. Gerade Forschungszulage zu einem anderen Forschungsprogramm oder Förderungsprogramm kann ich jetzt wenig sagen. Gerade Forschungszulage war für uns wirklich, wenn man reinguckt, was wir reingesteckt haben und was es uns gegeben hat am Ende, war das ein sehr guter Deal. Und dementsprechend finde ich auch von als Förderinstrument, um Innovation zu fördern, in dem Fall echt gelungen.
Vielen Dank. Also auch ein schönes Feedback, freut mich sehr zu hören. Ist es für dich jetzt auch für die nächsten Jahre so, dass du auf das Thema Fördermittel blickst als Ergänzung zur Finanzierung? Planen die da weitere Schritte?
Wir haben tatsächlich auch mal drauf geschaut, weil auch für unsere Kunden ist es natürlich oft so ein Digitalisierungs-Innovationsschritt, unsere Software einzuführen. Auch da haben wir tatsächlich auch mal von einem Kunden das Feedback bekommen, dass sie sich jetzt um Förderung bewerben, um unsere Software einzuführen, was natürlich schön ist. Wir behalten das Thema auf dem Schirm, aber da muss ich sagen, jetzt bei den anderen Programmen, also mir fehlt da so ein bisschen auch die Planbarkeit, zum Beispiel bei der, ich glaube, Digitalisierungszulage heißt es, wo es so ein Losverfahren gibt monatlich. Das heißt, kann sein, dass du nächsten Monat drankommst, kann sein, dass du in 2 Jahren drankommst. Das ist natürlich, wenn du jetzt eine Digitalisierung vorantreiben willst in deinem Unternehmen, mäßig gut, ja, und du darfst ja auch nicht vorher starten. Also da fehlt mir echt so ein bisschen die Planbarkeit. Und jetzt für uns, wir haben ja jetzt noch ein aktuelles Forschungszulagenprojekt beantragt für Produktweiterentwicklung für die nächsten 2 Jahre. Also das nutzen wir natürlich schon. Wir gucken nebenher, aber tatsächlich bei den großen Programmen sind hier aktuell noch ein bisschen skeptisch, ja, weil wir einfach dann doch einen hohen Aufwand sehen und uns nicht sicher sind, ob das auch hier der beste Einsatz der Zeit ist. Aber wenn du da gute Ideen hast, komm gerne jederzeit auf uns zu.
Ja, ich glaube vor allem für eure Kundenseite, es ist zu hoffen, dass diese Digitalisierungsförderbausteine, die es gab, sowohl föderal als auch national, die sind ja ein bisschen ausgelaufen, zerfleddert und abgeschwächt worden. Und es schickt sich an, die nächste Digitalisierungswelle, die halt powered by KI ist, dass es auch dafür Programme geben wird. Da sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf haben, weil das kann so in der Bandbreite zwischen 20 und 70.000 Euro eine interessante Option sein, um gerade solche Innovationen einzuführen, wie ihr sie ja bietet. Und ich glaube auch nicht uninteressant, das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur hat auch in der Vergangenheit immer wieder dieses Thema Bauen schon im Fokus gehabt, wo man ja auch sehen muss, dass das Wohnen nicht nur deshalb so teuer ist, oder auch deshalb so teuer ist, weil Bauen halt einfach so teuer geworden ist, personalkostenintensiv und langwierig, regulatorisch intensiv. Da ist ein bisschen Bewegung, glaube ich, drin, dass man auch neue Gebäudetypen auch wieder sich so anschickt zu definieren. Und auch sowas wird gerne mit Förderprogrammen begleitet. Zukunft Bau ist eines, das tatsächlich da in der Vergangenheit auch immer wieder sehr interessante Ergebnisse. Also es gab in 2008, meine ich, war es den Wettbewerb für energieneutrale Häuser, wo in Washington auf der National Mall der deutsche Sieger dann ausgestellt worden ist. Und der ist hervorgegangen auch aus Zukunft Bau, also aus dem Förderprogramm. Das finde ich für Zukunft Bau also eine sehr schöne Referenz. Und ich beobachte mit sehr großem Interesse, jetzt hier in Berlin entstehen an vielen Stellen Strom-only-Häuser, also die, wo quasi kein Gas verlegt wird oder so. Auch das sind ja durchaus innovative Ansätze, die zu beobachten sind. Also ein bisschen was in Bewegung. Wenn wir zurückkommen aber auf euch als Kinisto, was wäre so deine Hoffnung, das Unternehmen in 2 Jahren, wo siehst du euch?
Also ich hoffe natürlich, dass wir uns weiterhin durchsetzen in diesem Markt, wo wir jetzt sind, als die bevorzugte Lösung. Uns macht eigentlich dieses Vertikale, wie wir jetzt aufgestellt sind, sehr viel Spaß. Also wirklich uns auf eine Kundengruppe zu konzentrieren und die besonders gut zu verstehen und besonders gut die Prozesse abzubilden. Da fühlen wir uns sehr wohl. Wir fühlen uns auch in der Baubranche sehr wohl, obwohl wir eigentlich ursprünglich gar nicht daher kommen, aber jetzt schon einige Zeit da verbringen. Deswegen glaube ich, dass wir uns weiter in dem Bereich bewegen. Es gibt, das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, einige spannende Themen auch noch angrenzend an das, was wir gerade machen, die man bearbeiten kann in der Branche, wo man Digitalisierung reinbringen kann. Und da hoffe ich, dass wir einfach unseren Beitrag leisten werden weiterhin.
Also wenn ich das richtig höre, dann denkt ihr, wenn ihr an Diversifikation oder Erweiterung des Portfolios denkt, schon eher in der bestehenden Vertikalität, in der bestehenden Branche nach. Ja. Spannend. Toll. Ja, dann ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Hoffe, dass Fördermittel vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch dann noch einen guten Beitrag leisten können und freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Philipp, für dieses Gespräch.
Danke dir, Christoph, für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war der Innovation Booster Podcast heute mit Philipp Block von Kinisto. Alle Links und die Möglichkeiten, einen Fördercheck durchzuführen oder in die Fördermittel Masterclass zu kommen, findest du in der Folgenbeschreibung. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere unseren Podcast und verpasse keine Neuigkeiten aus der Fördermittelwelt. Teile diese Folge gerne mit jemandem, der auch von Fördermitteln profitieren kann. Mach's gut.